Zwei Meldungen. Washington. Die sensationelle Entführung des Präsidenten der Vereinigten Staaten und des sowjetischen Parteichefs, die sich beide zu einem Gedankenaustausch im Wochenendhaus des Präsidenten befanden, hat ihr Ende gefunden. Nach Zahlung des Lösegeldes wurden die beiden Spitzenpolitiker auf freien Fuß gesetzt. Die geforderte Summe betrug umgerechnet 12,50 €. Nach den neuen Gesetzen zur Entlastung mittelständischer Arbeitnehmer beträgt die Steuerermäßigung bei einem monatlichen Einkommen von 1.200 D-Mark für einen 30-jährigen Angestellten mit zwei Kindern 846 D-Mark pro Jahr. Infolge der progressiven Staffelung kann ein 97-jähriger Angestellter mit 53 Kindern und einem Einkommen von 1.400 D-Mark künftig mit einer Steuerermäßigung von jährlich 386.000 D-Mark rechnen. Die gleiche Summe ergibt sich rein rechnerisch für einen 5-jährigen Angestellten mit 126 Kindern.
Mit Loriots Tagesmeldungen aus dem Jahre 1982 begann der heutige Kramladen von und mit Volker Rebell. Gewidmet ist diese Stunde Herrn Müller-Lüdenscheid alias Trikotagenfabrikant Melzer alias Erwin Lindemann alias Dr. Klöbner alias Ministerialdirigent Oldenberg alias Verwaltungsinspektor Wieland alias Professor Mutzenberger alias Opa Hoppenstedt alias Dr. Schlettenbach alias Bernhard Viktor Christoph Karl von Bülow alias Loriot. Der Großmeister der feinen Ironie und aller Komikklassen wurde am Dienstag dieser Woche in aller Stille beigesetzt. Ihm zu Ehren beschäftigt sich diese Stunde mit der Kunst der Ironie, der Loriotschen Ironie, aber auch der Ironie im Pop. Das Leitmotiv lautet: Aus der Ironie heraus können auch die schweren Dinge leicht werden. Alles im Leben wird durch Ironie leichter, weil den Dingen durch die Einsicht in ihre Belanglosigkeit und ihre Unwichtigkeit die schwere Last genommen wird. So lauten zwei Definitionen aus einer Zitatensammlung zum Schlagwort Ironie. Bücher und Doktorarbeiten sind zum Thema Pop und Ironie geschrieben worden. Viele Songs aus der Pop-Vergangenheit und Gegenwart spielen mit den Mitteln der Ironie. Etliche Songschreiber beherrschen dieses Sujet. Das reicht von Jarvis Cocker bis Frank Zappa, von Loudon Wainwright III bis Randy Newman und so weiter. Sogar von einem hochgeschätzten Instrumentalisten und Musikforscher, von dem man das nun wirklich nicht erwartet hätte, hört man plötzlich bittere ironische Texte. Ry Cooder gibt sich auf seinem neuen Album Pull Up Some Dust and Sit Down ungewohnt ironisch bis sarkastisch. Im Song Humpty Dumpty World lässt er Gott höchstpersönlich auftreten. Und was Gott über den aktuellen Zustand seiner eigenen Schöpfung zu sagen hat, das ist nicht unbedingt feine Ironie, das ist eher derber Spott. Ich dachte, ich hätte das alles mal auf einen soliden Felsen gebaut, aber tatsächlich ist diese Welt nur ein Durcheinander, ein Schlamassel.
That's all it is.
Dies ist ein Globus der Konfusion, eine Welt des Wirrwarrs. So könnte man den Refrain dieses Songs Humpty Dumpty World von Ry Cooder frei übersetzen. Humpty Dumpty ist eine Figur aus einem uralten englischen Kindervers und stellt ein menschenähnliches Ei dar, das von einer Mauer fällt und zerbricht. Und auch diese Bedeutung steckt natürlich im eher sarkastisch anklagenden als ironisch munzelnden Song Humpty Dumpty World aus Ry Cooders neuem Album Pull Up Some Dust and Sit Down, das soeben veröffentlicht wurde und für Ry Cooders Verhältnisse erstaunlich viele angriffslustige und bitterböse Texte enthält. Da fordert zum Beispiel Jesse James im Himmel seinen 44er Colt zurück, weil er nicht übel Lust verspürt, da unten in der Wall Street mal gehörig aufzuräumen. Zu seiner Zeit hätte man ihn als Banditen und Bankräuber geschmäht, aber er hätte niemals ehrbaren Bürgern ihr Haus weggenommen. Im Country Blues John Lee Hooker for President parodiert Ry Cooder die Stimme und Gitarrenspielweise des verstorbenen Blueshelden und singt: Lasst euch von den Republikanern nicht zum Narren halten, traut nicht den Demokraten, stimmt für John Lee Hooker und alles wird groovy. Im bösen Weihnachtslied Christmas Time This Year attackiert er den Ex-Präsidenten Bush und seinen Irakkrieg und singt grimmig: Unsere Söhne kommen nach Hause in Plastiksäcken. Dann wissen wir, es ist Weihnachten dieses Jahr. Und im Song No Banker Left Behind heißt es: Mein Telefon klingelte eines Abends, mein Kumpel rief an und sagte, alle Banker würden abhauen. Ich sollte schnell kommen und mich selbst überzeugen. Es hätte eine überraschende Enthüllung gegeben. Sie hätten die Nation ausgeraubt. Auch Loriot hat das Bankenwesen aufs Korn genommen in seinem begnadet bescheuerten Sketch Der Kleinsparer, in dem er den Typ des selbstgefälligen Experten und dessen schwachsinnig schwadronierendes Fachchinesisch karikierte und dabei auch gleichzeitig das klassische Radiointerview auf die Schippe nahm. Die Stimmen der drei Disputanten spricht Loriot natürlich ganz alleine.
Meine Damen und Herren, ganz besonders bangt der Kleinsparer um seine Rücklagen. Und viele Veröffentlichungen über die komplizierte Materie tragen vollends zu seiner Unsicherheit und Verwirrung bei. Wir haben heute bei uns hier im Studio Herrn Ministerialdirigent Oldenberg vom Bundesfinanzministerium und Herrn Lauenfeld, den Aufsichtsratsvorsitzenden der Bank für christliche Sozialwirtschaft. Meine Herren, unser Gespräch soll die Gesamtsituation einmal ganz ungeschminkt darstellen, wie sie ist. Auch der Laie kann sich dann einen klaren Überblick verschaffen und über die vernünftigste Anlage seiner Ersparnisse selbst entscheiden. Herr Oldenberg, hat der Kleinsparer als solcher, oder besser gesagt, glaubt der Kleinsparer der Institution als solcher, oder...
Herr Schmoller, wenn man einmal von der Ertragsstabilität als restriktiver Notenbankpolitik im Sinne der Verminderung des realen Volumens der industriellen Bruttoanlageinvestitionen, die derzeit 5,75% unter dem Dow Jones Index liegen, absieht, kann ohne Wechselkursfreigabe oder stabilitive Selbstfinanzierungsmöglichkeit keine echte Kapazitätsauslastung ohne Inanspruchnahme paritativer Lombardkredite diskontiert werden.
Mit anderen Worten, Herr Oldenberg,
der Kleinsparer spart beim Abrutschen der Netto-Selbstfinanzierungsquote auf dem Liquiditätsüberhang ohne Investitionsanreiz, nicht wahr? Das Development Boom-Base-Hose-Pass. Ich meine, dass eine Boom-Base-Hose-Pass.
Meine Herren, danke ich Ihnen für dieses, für dies und das.
J.P. Morgan took my money. Citigroup took my money. Wells Fargo took my money. Bank of America took my money. Merrill Lynch took my money. Goldman Sachs took my money. Morgan Stanley took my money. PNC took my money. I want my money back.
They took my money.
I want my money back.
They took my money.
I want my money back.
They took my money.
I want my money back. Back, back.
Back. Hey, through my ghetto book, there's nothing to me on
Sammy Kershaw, der hier zum Schluss dieser kleinen Songmontage zu hören war, weiß genau, dass er sein Geld nie wiedersehen wird, fordert aber trotzig weiter »I want my money back«. Und das war wohl auch bei allen anderen kurz angespielten Beispielen weniger ironisch als ganz ernst gemeint. Ironie, die Kunst der Verstellung zwischen Spott und Augenzwinkern, meint oft das Gegenteil von dem, was sie ausspricht, oder stellt das in Frage, worauf sie sich richtet. Oft wird mit Hilfe der Ironie gerade das übertreibend bejaht, was im Grunde verneint oder kritisiert wird. Anders als der nur spaßige Humor hat die Ironie sozusagen eine kritische Speerspitze und ist durchaus angriffslustig, wobei das Lustige nicht hinten anstehen muss. Hinter der Ironie verbirgt sich oft eine Art von moralischer Haltung und Wertemaßstab. Die Ironie vermittelt hintergründig, was sein sollte. Hinter Loriots Ironie steht immer die Tradition der Aufklärung und des Humanismus. In den Texten der Popmusik wird die Ironie oft in Zusammenhang gebracht mit dem sogenannten paradoxen Agens, eine Art Schicksalslaune, über die man nur achselzuckend lachen kann. Im bekannten Song Ironic von Alanis Morissette heißt es: Ein alter Mann wurde 98, er gewann in der Lotterie und starb am nächsten Tag. Das ist die Fliege in deinem Chardonnay, das ist die Begnadigung für den Todeskandidaten 2 Minuten zu spät. Ist das nicht ironisch, meinst du nicht? Es ist wie Regen an deinem Hochzeitstag. Es ist wie der Freifahrschein, wenn du bereits bezahlt hast. Es ist der gute Rat, den du einfach nicht annimmst. Wer hätte das gedacht? Es ergibt Sinn. Das Leben hat eine komische Art, dich fertig zu machen, wenn du denkst, alles wäre in Ordnung und ging seinen Gang. Und das Leben hat eine komische Art, dir zu helfen, wenn du denkst, alles läuft schief und alles hat sich gegen dich verschworen. Ein Verkehrsstau, wenn du schon spät dran bist. Ein Rauchenverbotenschild in deiner Zigarettenpause. Es ist wie 10.000 Löffel, wenn alles, was du brauchst, ein Messer ist. Es ist, den Mann deiner Träume zu treffen und gleich danach kommt seine schöne Frau um die Ecke. Ist das nicht Ironie, meinst du nicht?
Isn't it ironic? Don't you think it's like rain?
Isn't it ironic? Kann das Leben nicht ironisch sein? Fragt Alanis Morissette. Und da könnte man die Frage an sie stellen, ob sie selbst zur Ironie neige und wie wichtig die Ironie in ihren Texten ist.
It's not consciously important, but I think that just being Canadian, I'm somewhat sarcastic in general, so I think it's naturally going to come out in the music.
Ironie sei nicht bewusst angelegt in ihren Texten, sagt Alanis Morissette. Aber als Kanadierin habe sie grundsätzlich eine Neigung zum Sarkasmus und das würde sich natürlich auch in ihrer Musik ausdrücken. Nun, Sarkasmus und Ironie sind streng genommen zweierlei, sagt der Herr Oberlehrer. Sarkasmus unterscheidet sich von der Ironie durch eine deutlicher betonte Aggressivität. Sarkasmus ist bitterer Hohn und beißender Spott. Die Ironie dagegen ist milder Spott, ist sozusagen solidarische Kritik, in der noch Sympathie für das ironisierte Objekt mitschwingt. Die feine Ironie ist das bevorzugte Medium von Loriot. Die Kunst der Ironie bewies er zum Beispiel im Sketch über das Ehepaar, das vor dem kaputten Fernsehapparat sitzt.
Wieso geht der Fernseher denn gerade heute kaputt?
Die bauen die Geräte absichtlich so, dass sie schnell kaputt gehen.
Ich muss nicht unbedingt fernsehen.
Ich auch nicht. Nicht nur, weil heute der Apparat kaputt ist. Ich meine sowieso, ich sehe sowieso nicht gern Fernsehen.
Es ist ja auch wirklich nichts im Fernsehen, was man gern sehen möchte.
Heute brauchen wir Gott sei Dank überhaupt nicht erst in den blöden Kasten zu gucken.
Nee.
Es ist schon eine Unverschämtheit, was einem so Abend für Abend im Fernsehen geboten wird. Ich weiß gar nicht, warum man sich das überhaupt noch ansieht. Lesen könnte man stattdessen, Karten spielen oder ins Kino gehen oder ins Theater. Stattdessen sitzt man da und glotzt auf dieses blöde Fernsehprogramm.
Heute ist der Apparat ja nur kaputt.
Gott sei Dank.
Ja.
Da kann man sich wenigstens mal unterhalten.
Oder früh ins Bett gehen.
Ich gehe nach den Spätnachrichten der Tagesschau ins Bett.
Aber der Fernseher ist doch kaputt.
Ich lasse mir von einem kaputten Fernseher nicht vorschreiben, wann ich ins Bett zu gehen habe.
Look at them yo-yos, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your cheeks.
Die beiden Herren Mark Knopfler und Sting gelten ja nicht gerade als Witzbolde, aber auch sie pflegen mitunter den feinen britischen Humor. Und dieser von beiden gemeinsam geschriebene und gesungene Song Money for Nothing aus dem Jahre 1985 ist zweifellos voller Ironie, mit Textzeilen über die MTV-glotzenden Jungspunde, die über die Popstars lästern: Guck dir diesen kleinen Blödmann an, mit dem Ohrring und dem Make-up. Dieser kleine Schwuli hat seinen eigenen Jet, dieser Typ ist Millionär. Die spielen da ein bisschen Gitarre in MTV, das ist doch keine Arbeit, was die da machen. Die kriegen Geld für nichts und die Miezen für umsonst. So unkt der neidische MTV-Glotzer und überlegt, ich sollte auch mal Gitarre spielen lernen. Die Ironie ist ein essentieller Bestandteil der Popmusik seit ihren frühesten Anfängen, vom ironischen Double Talk des Blues über die witzigen Anzüglichkeiten des Rock'n'Roll eines Chuck Berry, über die spöttische Ironie eines Randy Newman, die grotesk-makabren Songs eines Shel Silverstein und so weiter bis hin zu den höhnischen Tiraden eines Rappers wie Ice-T. Ironie steckt in jedem zweiten Popsong von Anno Tobak bis heute. Selbst Musiker und Songschreiber, von denen man es nicht erwarten würde, haben ausgewiesenermaßen mit ironischen Wendungen gespielt. Ob Morrissey, ABC, David Bowie, Chris Rea, Pink Floyd, Warren Zevon, Roy Wood, Erasure, Joe Jackson, R.E.M., Eagles, Lou Reed, Bruce Springsteen, Neil Young, Dylan, Beatles, Stones, Kings etc. Sie alle haben ironische Songs eingespielt. Songs im herkömmlichen Sinn hat Loriot nicht produziert. Mit einer Ausnahme: sein Comichund Wum war nicht nur zum TV-Star geworden dank der ZDF-Quizshow Der große Preis mit Wim Tölke, sondern auch zum Hitparaden-Star und veröffentlichte 4 Singleplatten. Mit dem Lied Ich wünsch mir eine kleine Miezekatze hatte Loriot einen der größten Hits des Jahres 1972. 9 Wochen lang stand Wums Banjo-Lied auf Platz 1 der deutschen Charts. Der Meister sang natürlich selbst.
Musik! 1, 2, 3, 4. Oh. Ich wünsch mir eine kleine Miezekatze für mein Wochenendhaus. Der schenk ich eine Luftmatratze und eine Spielzeugmaus. Ihr singt dauernd solche Liebeslieder, vorne und hinten mit Schmalz. Ach, die hängen mir immer wieder so aus dem Hals. Oh.
Kurios heulen wie ein Hund konnte er auch. In der Rolle seines Comichundes Wum besang Loriot noch 3 weitere Singleplatten, die allerdings nicht mehr solch durchschlagenden Erfolg hatten wie das Lied von der Miezekatze. Man kennt und liebt Loriot, wie er stilvoll auf seinem Sofa sitzt und gänzlich unspektakulär wohlformulierte Sätze in etwas antiquiert wirkendem, kultiviertem Tonfall in die Kamera spricht und dabei allenfalls einmal kurz die Augenbrauen liftet. Das reichte schon, um beim Zuschauer den Pavlovschen Grinseffekt auszulösen. Um den gleichen Effekt zu erzielen, muss so mancher Comedy-Akteur Grimassen schneiden, sich mehrere Beine ausreißen oder mit Zoten respektive Sahnetorten nur so um sich werfen. Loriot dagegen saß nobel auf seinem Sofa, schaute uns an mit listigen Augen und einem zurückhaltenden Lächeln, von dem man nie so recht wusste, wie es eigentlich gemeint war, ob ironisch, spöttisch, hintergründig oder einfach nur freundlich. Und wenn dann die wohlgesetzten Einführungsworte von einer weiteren, nur angedeuteten Brauenhebung beendet wurden, dann hatte man sich vor lauter Spannung und froher Erwartung schon fast ins Hemd gemacht. Was mochte jetzt kommen?
Mr. Wycliffe, you are, I understand, an astronaut with considerable experience in deep space flight and have in fact been twice around the moon.
Wie bitte?
Oh, Sie sprechen Deutsch.
Jawohl.
Ja, dann ist ja alles viel einfacher. Also, Sie waren bereits zweimal auf einer Mondumlaufbahn.
Nein.
Nicht? Aha. Also, aber schließlich sind Sie ja Astronaut, nicht wahr?
Nein.
Nicht? Aber nach meiner Information, sind Sie sicher, dass Sie nicht Astronaut sind?
Ja.
Aha. Und Sie sind nicht früher mal Astronaut gewesen?
Nein, ich bin Verwaltungsinspektor.
Bitte?
Ich bin Verwaltungsinspektor.
Ah ja, Verwaltungsinspektor. Herr...
Wieland.
Herr Wieland. Verwaltungsinspektor, das ist ein erregender, abenteuerlicher Beruf.
Ja,
Um als Verwaltungsinspektor unter Tausenden von Bewerbern in die engere Wahl zu kommen, mussten Sie sich ungewöhnlich harten körperlichen Tests unterziehen.
Nein.
Nicht, aha. Und die Schwerelosigkeit ist auch wohl nicht das Hauptproblem des Verwaltungsapparates. Tja. Was war bisher die äußerste Entfernung von der Erdoberfläche, in der Sie gearbeitet haben?
Ja, wir arbeiten jetzt im dritten Obergeschoss.
Haben Sie jemals befürchtet, einmal von dort oben nicht mehr zurückzukehren?
Nein.
Nicht? Aber trotzdem können Sie wohl fest damit rechnen, dass Ihnen nach dem Ausscheiden aus dem Verwaltungsdienst eine repräsentative Stellung in der Industrie angeboten wird.
Was?
Herr Wieland, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.
Auch ziemlich komisch, dieses Interview mit dem Astronauten, der keiner war, und dem Interviewer, der hartnäckig seine vorbereiteten Fragen abarbeitete. Ein Bruder im Geist, was die lustvoll vergnügte Beschäftigung mit dem Absurden und Grotesken im Pop angeht, ist der US-amerikanische Singer-Songwriter Randy Newman. Im gleich folgenden Songkunstwerk A Piece of the Pie aus seinem letzten Album Harps and Angels zieht er alle Register der Arrangierkunst. Ein solch furioses Spiel mit Stilformen, Anspielungen und Musikpointen hat man seit Frank Zappa nicht mehr gehört. Obwohl das orchestrale Arrangement klanglich mehr mit dramaturgischer Filmmusik oder mit szenischen Songs von Brecht Weil zu tun hat, als mit Zappas Rocktheater. Doch dessen spöttischen Witz im kunstvoll gedrechselten Ablauf haben Randy Newmans Arrangements allemal. Mitten im Song zanken sich plötzlich flämische und wallonische Belgier. Danach geht es um die soziale Schieflage in den USA. Wenige werden reicher, für alle anderen geht's bergab und keinen kümmert's außer Jackson Brown, so spöttelt der Text. Auch John Cougar Mellencamp kriegt sein Fett weg, weil der einen seiner patriotischen Songs an General Motors verkauft habe. Doch wenn es mit GM den Bach runterginge, könnte er ja auch noch einen Song an Toyota verscherbeln, so spekuliert sarkastisch der Songtext. Worauf erboste Konservative innerhalb der Songgeschichte dem Sänger ins Wort fallen und wütend schimpfen, das sei nicht wahr, John sei ein Patriot anders als du. Mit diesem Du ist natürlich der Sänger Randy Newman gemeint. Und was sagt Bono zu alledem? Der ist ja wieder mal in Afrika unterwegs, immer dann, wenn man ihn mal braucht. Auch dies ist zwischen den Zeilen zu lesen. Und all das, dieser ganze Wahnwitz an espritvollen Gedankensplittern, an Ironie, Spott und Witz, dieses ganze fulminant sich ergießende Füllhorn an überbordenden Musikideen, das alles findet statt in gerade mal 2 Minuten und 40 Sekunden.
Hey, Jesus Christ, it stinks here high and low. The rich are getting richer, I should know. While we're going up, you're going down. No one gives a shit but Jackson Brown. Jackson Brown. Jackson.
Jackson. A Piece of the Pie. Ein bitterböser Song voller ätzender Ironie von Randy Newman aus dessen letztem Album Harps and Angels. So wie man Randy Newmans berühmte Spottlieder kennt und schätzt, um nur Short People, Political Science oder I Love L.A. zu nennen, so verehrt man hierzulande Loriots geniale Sketche und Szenen, wie etwa die Liebeserklärung mit der Nudel im Gesicht, die Reportage über die Steinlaus, die Szene mit dem Mann, der eine Haxe aß, der Ehestreit über das 4,5-Minuten-Ei, der Fernsehspot des Rentners und Lottogewinners Erwin Lindemann und so weiter. Loriots Kunst der Ironie beruht auf der Kunst der präzisen Beobachtung. Wie unter einem Mikroskop vergrößerte er die Abgründe des deutschen Wesens, die Schrulligkeiten des Normalbürgers und die Pleiten und Peinlichkeiten des Alltagslebens. Dabei musste er den Gegenstand seiner Beobachtung nur vergrößern, ohne groß zu übertreiben, um die gewünschte ironische Wirkung zu erzielen. Sarkasmus, schwarzen Humor, ätzende Satire findet man bei Loriot eher selten. Die burleske Albernheit, die sprachwitzigen, fantasievoll ins Absurde verdrehten Dialoge und vor allem die feine, auch mal schräge Ironie sind seine bevorzugten Stilmittel gewesen. In Loriots Sketchen wird in der Regel nicht auf Kosten der dargestellten Charaktere gelacht. Seine Humorphilosophie lautet, Zitat, »Das Komische ist man selber. Wer glaubt, Humor bestehe darin, sich über andere Leute lustig zu machen, hat den Humor nicht verstanden«, sagte Loriot, bierernst. Und weiter, »Um komisch zu sein, muss man vor allem sich selbst zur Disposition stellen«, Zitat Ende. Einer seiner komischsten Sketche ist wohl der gleich folgende, in dem er sich als berüchtigter Perfektionist, der er war, in der Rolle des Lehrers auch ein wenig selbst auf die Schippe nahm.
Holleri, du Dödel, die, diri, diri, dudel, dö.
Das genügt. Wir wollen jetzt versuchen, die bisher erarbeiteten Grundmotive des Erzherzog Johann Jodlers frei vorzutragen. Bitte, Herr Dr. Sudermann, Holleri.
Holleri, die...
Dudel.
Dudel.
Jö.
Jö.
Herr von Lilienkron. Hollera.
Hollera, die dadel do.
Danke. Frau Hoppenstedt.
Hollera, da didel.
Holleri.
Holleri, die dudel du.
Du dödel die.
Holleri, du dödel du.
Du dödel die. Im ganzen Satz.
Holleröde, dudel dö.
Du dödel die. Dö, dudel, dö ist zweites Futur bei Sonnenaufgang. Holleri, du, didel, do.
Die, dudel, dö.
Du, dödel, die.
Holla,
hi. Holleri.
Holleri, dö, didel.
Du, dödel.
Du, dödel, die.
Und alle bitte.
Holleri, du, dödel, die. Diri, diri, dudel, dö.
Danke, das war's für heute. Wir sehen uns wieder am Donnerstag um 15.30 Uhr.
Frau Hoppenstedt, was hat Sie als Frau veranlasst, in eine Jodelschule einzutreten?
Da regt mich ja die Frage schon auf. Was heißt denn Sie als Frau? Eine Berufsausbildung ist doch nicht grundsätzlich von Männern gepachtet.
Ich meine ja auch nicht...
Ich finde, gerade eine Hausfrau mit Familie sollte eine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Wenn mal die Kinder aus dem Haus sind oder es passiert irgendwas, dann habe ich nach 2 Jahren Jodelschule mein Jodeldiplom. Da habe ich was in der Hand. Und ich habe als Frau das Gefühl, dass ich auf eigenen Füßen stehe. Da habe ich was Eigenes. Da habe ich mein Jodeldiplom. Ich möchte auch als Frau eine sinnvolle Tätigkeit ausüben und nicht nur am Kochtopf stehen und meinem Mann die Hausschuhe hinterher tragen.
Ist Ihr Gatte auch dieser Ansicht?
Mein Mann möchte eine echte Partnerin haben, die ihre eigenen geistigen Fähigkeiten entwickelt. Für die Familie, für die Gesellschaft.
Holleri, du dödel du.
Die dudel dö.
Du dödel die.
Der berühmte Erzherzog Johann Jodler war hier zu hören in der nicht minder berühmten holländischen Flachland-Interpretation Hokus Pokus von Focus. Zum Oeuvre von Loriot gehören auch einige Sketche mit musikalischer Thematik. Schließlich war er ja auch ein großer Musikliebhaber, war erklärter Wagner-Verehrer und inszenierte selbst für die Oper heitere Aufführungen. Mit einem dagegen vergleichsweise banalen Musikstück, das er getextet und selbst in einer Art Sprechgesang realisiert hat, geht der Kramladen zu Ehren des großen und unsterblichen Humoristen Loriot, seines Zeichens Großmeister der feinen Ironie und espritvollen Komik, zu Ende. Hier ist er nochmals zu erleben in der Rolle seines singenden Comichundes Wumm. Mit dieser Aufnahme aus dem Jahre 1973, mit der Loriot, was wenig bekannt ist, den Rap-Skat-Gesang erfand, verabschiedet sich für heute Volker Rebell.
Appel, die Bappel, die Buppel, Schnuppel, die Buppel, die Bappel, Gabel, Bappel, Schnuppel, die Po. Appel, die Bappel, die Buppel, Schnuppel, die Buppel, die Bappel, Schnabel, Bappel, Schnuppel, die Po. Schnorzel, die Pirzel, die Porzel, Schnirzel, die Porzel, die Pirzel, Schnurzel, Purzel, Pirzel, die Po. Bubble, die Bobble, die Bubble, die Bo. Bubble, die Bubble, die Bibble, die Bi. Bubble, die Bubble, die Bubble, die Bo. Hebs, Diebs, Hups, Bups, Poppel, die Bo.
Ach, wie soll ich das nun wieder sauber kriegen?
Aber das ist doch kein Problem, seit es das neue Push gibt. Push Softil zum Einweichen, Reinweichen und Nachweichen und Push Spülomat zum Zwischenspülen, Reinspülen und Nachspülen.
Ach, also einfach mit Push Softil vorspülen und nach dem Reinweichen vorweichen oder erst vorweichen und dann mit Spalomit nachpushen?
Du kannst gleich mit Push reinspielen oder Spülomat nachspülen.
Also nicht erst vorspielen und dann reinpushen und nachspülen?
Du kannst mit dem Spülomat reinspielen oder ohne Softil zwischenpushen.
Wunderbar! Dann brauche ich ja nur...
Ja, so einfach ist das. Push! Für Frauen, die wissen, worauf es ankommt.